Deutschlandfunk.
Außergewöhnliche Geländegewinne für die Ukraine. Die News gab es in den letzten Tagen.
Nach der Abschaltung gekaperter Starlink-Terminals durch Elon Musk meldet Kiew schnelle Geländegewinne.
Ukraine's military says it has recaptured about 200 square kilometers of its own territory in less than a week.
Die entscheidende Rolle soll dabei Starlink spielen. Genauer gesagt, dass Russland nicht mehr auf Elon Musks Satellitennetzwerk zugreifen kann.
In seiner Gänze ist Starlink nicht ersetzbar durch niemanden,
sagt Militärexpertin Ulrike Franke. Sie sagt auch, es gibt ein Aber. Wir schauen uns das heute genauer an. Wie wichtig ist Starlink im Krieg in der Ukraine? Und könnte die Abschaltung in Russland den Kriegsverlauf jetzt entscheidend beeinflussen?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. In diesem Podcast packen wir jeden Tag eine News aus, schauen uns an, was sie konkret bedeutet und liefern euch die Hintergründe, um sie besser einordnen zu können. Heute ist Mittwoch, der 18. Februar. Mehr als 200 Quadratkilometer innerhalb weniger Tage. So viel an eigenem Staatsgebiet soll die ukrainische Armee zuletzt von der russischen Armee zurückerobert haben. Das zeigt eine Analyse des Institutes for the Study of War, kurz ISW, die in den letzten Tagen für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und der Grund sei eben, dass die russische Armee den Zugang zu Elon Musks Satellitennetzwerk Starlink verloren hat. Wir schauen uns gleich genauer an, wie Starlink funktioniert und wie es im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf beiden Seiten zum Einsatz kommt. Erstmal aber eine kurze grundsätzliche Einschätzung von ihr.
Ich bin Ulrike Franke, ich sitze hier in Paris und arbeite für einen europäischen Think Tank, den European Council on Foreign Relations. Und ich arbeite zu Fragen der europäischen und viel auch deutschen Verteidigungspolitik und zu, wie neue Technologien auch die Kriegsführung verändern.
Wie wichtig ist Starlink in Kriegen geworden?
Also in Kriegen plural wird sich noch zeigen, aber in der Ukraine ist Starlink extrem relevant. Also ich wurde letztens gefragt, was denn irgendwie so das wichtigste Waffensystem ist, was der Ukraine geliefert wurde in diesem Krieg. Und erst dachte ich, naja, das kann man eigentlich überhaupt nicht so sagen. Es ist nie das eine Waffensystem, das irgendwie den Ausschlag gibt. Aber ganz ehrlich, also Starlink, also satellitenbasierte Internetkonnektivität für die ukrainischen Streitkräfte und die ukrainische Zivilbevölkerung, das hat schon einen Riesenunterschied gemacht und macht einen Riesenunterschied. Und wenn die Ukraine das nicht hätte, dann wäre die Verteidigung der Ukraine sicherlich deutlich schwieriger. Insofern, das ist schon extrem relevant.
Wofür wird es denn vor allem eingesetzt? Also wie muss man sich das dann auch in so einem Kriegsalltag vorstellen? Wo kommt das zum Einsatz?
Naja, ich meine, ehrlich gesagt, wir wissen ja alle, wie wichtig einfach das Internet für eine grundsätzliche Kommunikation ist. Auch die ukrainischen Streitkräfte müssen ja Daten übertragen, hin und her senden, miteinander reden, Daten auch von eben Bodenstationen zu einer Drohne potenziell bringen. Das ist nicht alles 100% mit irgendwie Internet und Starlink gemacht. Es gibt auch Radioverbindungen und alles andere Mögliche. Aber das ist schon so ein bisschen so die Grundmöglichkeit, Daten verschiedenster Art eben umherzuschicken. Und auch einfach mal nach Hause zu telefonieren.
Vor allem im Krieg in der Ukraine spielt Starlink also eine wichtige Rolle. Und für alle nicht absoluten Technik-Nerds, wie auch mich, gibt es jetzt noch mal ein paar Basics zu diesem Satelliteninternet, das von Musks Firma SpaceX entwickelt wurde und auch betrieben wird. Und die Basics liefert uns Jens Töben aus dem Unboxing-News-Team. Jens, was ist das Besondere an Starlink?
Starlink sorgt dafür, dass du überall auf der Welt Internet hast. Also ne, ob jetzt egal, ob in der Wüste oder auf dem Meer oder in den Bergen, mit Starlink bist du quasi überall immer online. Und eben auch an der Front in einem Krieg, wo die ganze restliche Infrastruktur zerstört ist.
Und wie genau schafft Starlink das, dass du wirklich an jedem Ort der Welt online sein kannst?
Ja, der Trick sind ein System aus tausenden Satelliten. Also Starlink hat rund 9000 Satelliten mittlerweile und die kreisen in niedriger Umlaufbahn eben um die Erde. Die kommunizieren miteinander via Laser und dadurch hast du so ein großes Datennetz im All quasi, also wie so ein WLAN, das sich über den ganzen Planeten spannt.
Und was brauche ich, wenn ich jetzt Starlink empfangen möchte?
Das ist relativ einfach. Du brauchst ein sogenanntes Terminal. Das ist so eine kleine Satellitenschüssel mit Sender, Empfänger, Router. Und das musst du nur aufstellen, in den Himmel richten und dann zack, fertig, bist du verbunden.
Also es klingt sehr easy.
Ja, auf jeden Fall. Ist relativ easy und im Krieg hat das eben mehrere Vorteile. Einmal, du bist mobil. Diese Terminals, die sind vielleicht ein bisschen dicker als so ein Pizzakarton, aber also die kann man wirklich sehr einfach an die Front transportieren und auch im Schützengraben im Zweifel aufstellen. Mhm. dann ist die Verbindung sehr schnell, weil eben diese Starlink-Satelliten deutlich näher an der Erde kreisen als normale Satelliten.
Man sieht die ja auch oft, ne? Wenn man in den Himmel schaut,
genau.
Sieht man die Starlink-Kette oder irgendwie so.
Genau, das heißt, der Weg für die Daten, um da einmal hochzukommen und wieder runter, der ist deutlich kürzer und damit hast du natürlich ein schnelleres Signal. Die Geschwindigkeit ist laut Berichten so in etwa mit 5G vergleichbar.
Okay. Und drittens?
Und drittens gilt diese Verbindung eben als sehr schwer zu stören oder zu orten. Und das ist ja im Krieg gerade auch sehr wichtig, weil du mit herkömmlichen Mobilfunkverbindungen, die können eben schneller abgefangen werden und eben auch lokalisiert werden.
So, und sowohl Russland als auch die Ukraine nutzen Starlink. Also die haben beide diese Terminals.
Richtig, genau. Also beide Seiten brauchen Starlink, gerade für die kleineren Stützpunkte mit eben sehr schwacher Infrastruktur. Denn die müssen ja kommunizieren und vor allem auch ihre Drohnen steuern. Und wer mehr Terminals hat, der kann also auch mehr Fläche abdecken und sich da besser vernetzen.
Wir reden ja auch von einem sehr, sehr großen Gebiet, muss man sagen. Wie viele Terminals haben denn beide Seiten?
Also die Ukraine nutzt laut eigenen Angaben etwa 50.000 Terminals. Und bei Russland sind es auch mehrere Tausend. Wie viele genau, das weiß man aber nicht so richtig. Denn eigentlich dürfte Russland gar keine Terminals haben. Also wegen der Sanktionen, die es gegen Russland gibt, darf SpaceX, die Firma, eigentlich gar keine Terminals an Russland verkaufen. Nur wie das bei Sanktionen halt eben so ist, die können umgangen werden. Und so bekommt Russland dann eben auch Terminals aus Drittländern oder über einen Schwarzmarkt.
Okay, also Russland dürfte es eigentlich gar nicht haben, hat aber offensichtlich illegal um Ecken. Und wie viel kostet Starlink überhaupt?
Also als Privatperson könntest du dir so ein Standardterminal für etwa 350 Euro holen. Dann zahlst du vielleicht nochmal 100 Euro pro Monat für unbegrenzten Datenzugang. Das sind aber private Module. Und wie teuer die Kosten für die Terminals in der Ukraine sind, die da im Krieg eingesetzt werden, das kann man eben nur schätzen. Der polnische Vizepremierminister schrieb 2025 zum Beispiel auf X, Polen würde für die Terminals in der Ukraine in etwa 50 Millionen Dollar im Jahr bezahlen und Polen sponsert etwa 30.000 Stück.
Okay, und jetzt hat Musks Unternehmen Starlink in Russland ja Ende Januar, Anfang Februar abgeschaltet. Wie genau hat das stattgefunden?
Der Großteil über eine sogenannte Whitelist. Also das kennt man ja vielleicht vom Club so, nur wer auf der Liste steht, der kommt auch rein. Und hier ist es jetzt ähnlich, dass eben nur die von der Ukraine registrierten Geräte einen Zugriff auf Starlink erhalten sollen.
Das heißt, die illegalen, nicht registrierten Geräte, die zum Beispiel über Drittländer nach Russland gekommen sind, die sind dann raus?
Die sind dann raus, richtig, genau. Außerdem gibt es eine Art Tempolimit für diese Terminals. Das heißt, wenn ein Terminal über 2 Minuten lang über 90 km/h schnell fliegt, dann geht dieses Terminal in einen Neustart und das soll eben die Anwendung auf Kamikaze-Drohnen verhindern.
Und das scheint jetzt erstmal zu funktionieren, also dass Starlink in Russland wirklich abgeschaltet ist.
Genau, bislang scheint es zu funktionieren. Es gibt erste Versuche von Workarounds, beispielsweise versucht die russische Armee wohl, Ukrainer dazu zu bringen, die Terminals auf ihren Namen zu registrieren. Das Chaos unter den russischen Truppen, das ist aber trotzdem groß. Es gibt ziemlichen Unmut auch unter russischen Kriegsbloggern. Zum Beispiel heißt es auf Telegram, dass es nun deutlich länger dauern würde, um eine ukrainische Truppenbewegung an die entsprechenden Posten zu melden und dass auch die Kommunikation ein Chaos sei. Ein prominenter Kanal schrieb einfach nur, Musk du Stück.
Jetzt gibt's ja aber schon länger Berichte darüber, ne, dass Russland Starlink illegal nutzt. Warum hat Elon Musk das erst jetzt abgeschaltet?
Genau sagen kann man das natürlich nicht, aber es könnten zwei Entwicklungen eine Rolle gespielt haben, die jetzt eben zusammenkamen. Also einmal hat Russland Starlink wohl wirklich immer intensiver und auch dreister genutzt. Also die Terminals werden da teilweise auf Kamikaze-Drohnen draufgeschnallt, damit die dann weiter ins Innere des Landes fliegen können und die Verbindung trotzdem hält. Und dann hat die Ukraine seit Januar einen neuen Verteidigungsminister, Mikhailo Fedorov, der wohl ganz gut mit Elon Musk kann. Jedenfalls hat er mal angesprochen, dass Russland ohne Erlaubnis mit Starlink arbeitet. Und als Antwort hat SpaceX Russland dann ausgesperrt. Und Elon Musk hat Fedorov dann auf X mehr oder weniger geschrieben, hat geklappt, meldet euch, wenn noch mehr getan werden muss.
Meldet euch, wenn noch mehr getan werden muss, sagt Tech-Milliardär Elon Musk gegenüber ukrainischen Regierungsvertretern. Unabhängig davon, dass Russland die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen hat und viele BeobachterInnen gerade mit Hoffnung auf die Geländegewinne von Seiten der Ukraine schauen, Militärexpertin Ulrike Franke sieht es insgesamt extrem kritisch, dass Menschen wie Musk so viel Einfluss nehmen können.
Ich finde das höchst problematisch, politisch gesprochen, dass wir hier jetzt Privatpersonen wie Elon Musk haben, die tatsächlich einfach quasi, indem sie im Finger schnipsen, Einfluss haben können auf das militärische Schicksal ganzer Nationen oder als zumindest eben temporär. Denn Elon Musk hat ja irgendwie niemand gewählt und warum kann der das entscheiden? Also das ist schon ein Problem. Das ist im Übrigen, um einen größeren Bogen zu schlagen, das ist eine sehr interessante Entwicklung politikwissenschaftlich gesprochen, dass wir jetzt immer mehr so Privatunternehmen haben, auch im Übrigen eigentlich zivile Privatunternehmen, Amazon, eben Starlink, Google etc., die tatsächlich so relevante Fähigkeiten haben, die für Staaten so relevant sind, dass sie ja Einfluss haben auf deren irgendwie militärische Operationen.
Das heißt, man muss wirklich ganz klar sagen, Elon Musk kann durch Starlink und dadurch, dass er es an- oder abschaltet, wirklich aktiv in Kriegsverläufe eingreifen im Grunde genommen.
So sieht es ja aus und das ist im Übrigen auch nicht das erste Mal, dass wir das sehen, denn wir hatten auch schon in der Vergangenheit die Situation, da ging es um eine mögliche Rückeroberung der Krim. Da war es halt so, dass die Ukrainer quasi wollten, dass eben Starlink dort angeschaltet wird, damit sie da einen Rückeroberungsversuch machen können. Und Elon Musk hat Berichten nach quasi Nein gesagt. Da war er wahrscheinlich, sollte man dazu sagen, auf der legal richtigen Seite, denn ich glaube, das ist eben auch ein Gebiet, was unter Sanktionen steht. Aber ich will nur sagen, also ja, es sieht leider so aus, als hätten Privatunternehmen und in manchen Fällen eben tatsächlich einfach die CEOs von diesen Unternehmen hier direkten Einfluss auf den Kriegsverlauf. Und das ist eigentlich schon irre und jetzt eine Situation, die ich persönlich nicht so richtig wünschenswert finde.
Wir schauen ja in Unboxing News immer auf Nachrichten, die gerade irgendwie wirklich Schlagzeilen machen und versuchen, das einzuordnen, das zu erklären. Und wenn wir jetzt mal auf diese Meldung schauen, dass die Ukraine seit der Abschaltung von Starlink in Russland so viele Geländegewinne erzielt habe, wie lange nicht. Also das Institut for the Study of War spricht von rund 200 Quadratkilometern, die die Ukraine jetzt Geländegewinne machen konnte in den letzten Tagen. Können Sie das für uns mal einordnen?
Naja, also es gibt generell eine Fluktuation zwischen russischen und ukrainischen Geländegewinnen. Mhm. Ne? Und um den Jahreswechsel hat dann die Ukraine viel zurückerobert. Das sind eben Momente, in denen die eine Seite einen taktischen Vorteil hat. Und in dem Fall war es der taktische Vorteil Internetkonnektivität. Das kann aber eben dann noch was anderes sein. Also ich bin immer sehr vorsichtig, wenn man irgendwie über jetzt irgendwie den Durchbruch spricht. Mhm. Grundsätzlich muss man feststellen, es ist unglaublich tragisch, also das erinnert ja schon fast an den Ersten Weltkrieg und Stellungskrieg, wie hier die Ukraine und Russland Hunderttausende von Menschen sterben und verletzen lassen für minimalste eben Geländegewinne, was da eben an Menschen sterben für teilweise nicht mal Quadratkilometer, sondern fast eher Quadratmeter.
Und wenn Sie sagen, das sind jetzt vorübergehende Vorteile dann eben, ist das dann gar nicht so eine krasse Meldung oder so eine gute Nachricht für die Ukraine oder wie muss man das jetzt einschätzen?
Ich meine, das ist eine gute Nachricht für die Ukraine und die Hoffnung ist natürlich, dass jetzt diese Teile auch wieder befestigt werden können und dass sie jetzt gewonnen sind. Aber ja, Sie hören mich einfach sehr vorsichtig. Wenn man einfach ja militärhistorisch guckt, ist sowas meistens temporär und es ist sehr selten, dass irgendwie ein Krieg gewonnen wird, weil man gerade mal einen technologischen Vorteil hat. Das soll das nicht runterspielen, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir jetzt irgendwie einen Durchbruch haben und die Ukraine da jetzt extrem viel weiter erobern kann. Aber ich hoffe sehr, dass ich mich da irre. Und wir haben ja in diesem ganzen Krieg gesehen, muss man ganz klar sagen, es ist wahnsinnig schwierig vorherzusagen, wie sich so ein Krieg entwickelt. Da sind so viele Variablen drin, die auch echt schwer zu quantifizieren sind und auch Experten, die immer wieder versucht haben, Sachen vorherzusagen, lagen auch oft falsch. Insofern, ich hoffe sehr, dass die Ukraine da noch ganz viel weitere Gewinne machen wird.
Und Sie würden aber grundsätzlich schon sagen, dass die Abschaltung von Starlink in Russland gerade schon auch einen Unterschied macht. Also wenn man sich jetzt Statements der russischen Führung ansieht, die man natürlich auch immer mit Vorsicht genießen muss, die sagen, es wirkt sich nicht auf die Drohneneinsätze aus. Russische Militärblogger haben was anderes behauptet, auch Forschungseinrichtungen. Wie würden Sie das einschätzen?
Genau, also in der Tat, ich habe dieselben Reports von eben russischen Militärbloggern gelesen, die eben sehr klar sagen, da bricht uns jetzt eine Kommunikationsmöglichkeit weg. Ist ja irgendwie logisch, ne? Russland hatte hier eine Fähigkeit und hat sich auf die Präsenz von gewissen Dingen verlassen und die fallen jetzt weg. Das ist erstmal ein Nachteil und da muss man erstmal auch dem Herr werden. Und in seiner Gänze ist Starlink nicht ersetzbar durch niemanden. Starlink hat da eine gewisse, nicht eine Dominanz, sondern eine Monopolstellung. Aber für das, was die Russen jetzt spezifisch brauchen, was weiß ich, die Shahed-Drohnen fliegen lassen und eben Kommunikation auf dem Schlachtfeld, da werden sich jetzt eben einzelne Alternativen herausstellen. Und die große Frage ist jetzt schlicht und ergreifend, wie lange wird das dauern und wie erfolgreich wird das sein? Hat Russland morgen irgendwie 5G-Ballons in der Luft und das ist quasi mehr oder minder ersetzt und fliegt die Drohnen anders? Oder dauert es 2 Wochen oder 2 Monate? Oder kriegen sie es gar nicht so richtig hin? Und das, wie gesagt, da will ich mir absolut nicht anmaßen, das vorherzusagen. Aber das wird die Frage sein und wird bestimmen, wie groß der Vorteil für die Ukraine ist. Aber dass es jetzt ein temporärer Vorteil ist, das ist klar.
Das war Unboxing News für heute. Folgt uns für Updates und neue Folgen und empfehlt den Podcast gern weiter, wenn er euch gefällt. Das Team heute: Jens Türben, Ingo Rockenberg, Luca Fischer, Julian Speyer und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.